Save the date! Deal Sourcing 2026 am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Unternehmen machen mit künstlicher Intelligenz aktuell denselben Fehler wie vor einiger Zeit bei der Digitalisierung. Da wird viel und auch hektisch diskutiert, fragmentiert werden einzelne Lösungen angeschafft. Oft hat man den Eindruck, dass der Überblick fehlt. Und das ist ein Problem, denn erstens ist die KI gekommen, um zu bleiben. Und zweitens kann sie, wenn man sie richtig einsetzt, ein wirklicher und wichtiger Werthebel sein. Wie also gelingt's besser? Auf diese Frage wollen wir heute Antworten finden. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema ist KI zu kurz gedacht, was Portfoliogesellschaften wirklich tun müssen. Jetzt bin ich auch eher der Typ, der sich noch vorsichtig an die KI und ihre Lösungen herantastet. Daher habe ich mir Unterstützung mit der Expertise an die Seite geholt. Mein Co-Gastgeber heute ist Jan Wasner. Jan ist Director bei Radial Consulting und verantwortet dort den Aufbau sowie die Skalierung der Data-Driven Value Creation Praxis mit Fokus auf Private Equity Portfolios mittelständische Unternehmen. Lieber Jan, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch sehr, Isabella. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Es mag jetzt ganz vereinzelt vielleicht noch Personen geben, die euch weniger gut kennen. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick bitte, was Radial Consulting macht, wer ihr seid und was eure Schwerpunkte sind.
Sehr gerne. Grundsätzlich sehen wir uns eigentlich als eine Tech-Enabled Finance Boutique. Wir haben Fokus auf eben grundsätzliche Finance-Beratung, Transaction-Themen, Value Creation, mein Bereich, und haben eigentlich hier einen End-to-End-Beratungsansatz, der den gesamten Deal-Cycle mittlerweile abdeckt. Das ist mal so in einem Satz. Unser Fokus, wie du schon gesagt hast, ganz klar sind so die kleineren mittelständischen Unternehmen in Deutschland, eben primär im PE-Eigentum. Und ich glaube, unser großer Punkt ist, dass wir eben diese Corporate-Finance-Expertise mit operativer Umsetzung und eben jetzt auch verstärkt mit sehr viel KI-Expertise eben durchführen. Wir haben Standorte in München, expandieren gerade auch in die USA, weil wir einfach sehen, dass der Markt dort drüben extrem wächst und auch einfach sehr groß ist, gerade im Vergleich zum europäischen Markt, wo auch eine ganz andere Dynamik herrscht. Und ich glaube auch, unser Track Record ist mittlerweile auch recht beachtlich in der Branche. Uns kennen ja auch schon ein paar, weit über 100 Projekte mittlerweile durchgeführt, eben entlang der Bereiche, die ich gerade genannt habe. Das heißt, ich glaube, wir haben da mittlerweile auch schon einen Footprint hinterlassen.
Das klingt schon mal gut. Jetzt würdest du vielleicht noch einen kleinen Ticken tiefer in deine Rolle einsteigen. Was genau machst du?
Sehr gerne. Grundsätzlich verantworte ich den Bereich Value Creation. Was steckt dahinter? Die Leute, die jetzt im PE-Umfeld unterwegs sind, wissen das. Wir gehen operativ in die Unternehmen rein, restrukturieren im Worst Case, machen ansonsten Performance Improvement, machen aber auch Quick Scans. Was steckt da dahinter? Wir gucken natürlich, dass wir die Kosten irgendwo optimieren, die Prozesse verschlanken, auch Wachstum ermöglichen, schauen uns aber auch die Strukturen der Unternehmen an. Ja, also wie sind die Standorte aufgebaut? Wenn wir vom produzierenden Unternehmen sprechen, ist das Produktionsnetzwerk irgendwo sinnvoll aufgeteilt? Ist der Einkauf gut strukturiert? Ist auch das Vertriebsnetzwerk, im Endeffekt vielleicht auch nochmal ein After-Sales-Netzwerk gut strukturiert? Und sind wir irgendwo da, dass wir sagen, wir sind effizient aufgestellt? Das ist mal so die große Klammer. Wichtig ist mittlerweile, dass wir das eben nicht mehr isoliert betrachten, sondern eben sehr, sehr eng mit den anderen Bereichen zusammen. Daten stehen bei uns maximal im Mittelpunkt, deswegen nennen wir es ja auch Data-Driven Value Creation, weil ich einfach sage, die Zeiten, man guckt sich einen Org-Chart an und schmeißt dann 10% der Belegschaft raus, diese Zeiten sind vorbei. Man muss sich wirklich angucken, woher kommt der Schmerz im Unternehmen, wo kann man eben auch durch Prozessoptimierung besser werden und muss nicht direkt auf die Workforce gehen. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz.
Jetzt habe ich ja auch recht vollmündig gesagt, ich habe einen KI-Experten hier mit dir, zumindest in den Belangen, in denen du arbeitest. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum du tatsächlich der richtige Ansprechpartner in diesem Gebiet bist.
Genau. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, ich bin der richtige Ansprechpartner, sondern eben wir als Firma, gesamtheitlich gedacht. Wir sagen ganz klar, Daten und Finanzen sind unsere DNA. Daten eigentlich im Kern noch, sage ich mal, weil Finanzen sind auch nichts anderes als Daten am Ende vom Tag. Und wir pushen dieses Thema KI jetzt einfach sehr aggressiv mit einem dezidierten Director of AI. Das bin nicht ich, sondern wir haben nochmal dezidiert einen Director, der das Ganze eben pusht. Wir arbeiten aber wahnsinnig eng zusammen. Und wir gucken jetzt zum Beispiel eben schon in der praktischen Natur, darauf kommen wir, glaube ich, später nochmal zu sprechen, dass wir in unsere Data Warehouse mittlerweile die KI von vornherein implementieren. Das heißt, du kannst in Zukunft beispielsweise mit deinem Data Warehouse chatten, ja, mit deinem Power BI Reporting chatten. Woher kommt denn eine Abweichung? Und das ist das, woraus wir das jetzt im Kern her denken. Deswegen nochmal, bin ich, glaube ich, jetzt nicht der Einzige, der sich jetzt damit langsam gut auskennt, sondern eben wir als Firma das gesamtheitlich denken. Es ist aber auch wirklich, egal ob jetzt im Transaction-Bereich, im Value-Creation-Bereich, im Modeling-Bereich, überall denken wir das Thema mit, implementieren das für uns selber und für unsere Kunden.
Mhm. Gut, ich habe verstanden, ihr könnt das alle. Jetzt hast du das Gute losgezogen und darfst mit mir heute drüber sprechen. Deswegen lass mich noch mal ein bisschen besser verstehen, wie ihr auf den Einsatz von KI blickt. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, dann ist KI für euch ein Enabler finanzieller Transparenz. Es geht dann nicht in erster Linie um den Einsatz im operativen Geschäft.
Also grundsätzlich ist, glaube ich, KI, wie du selber gesagt hast, ein Thema, was bleiben wird. Man muss sich damit beschäftigen. Und wir sagen ganz klar, wir glauben an ein Change auch durch Testing. Man muss ausprobieren, man muss lernen, man muss danach skalieren. Man muss aber auch mal auf gut Deutsch damit auf die Schnauze fallen. Ja, wenn man es gar nicht macht, dann hat man mittlerweile, oder wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat, dann hat man den Anschluss schon verloren, in meinen Augen. Auch auf der anderen Seite, wenn man sagt, man hat jetzt ChatGPT eingeführt, das ist nicht KI-Denken im Unternehmen. Ja. KI-Denken im Unternehmen heißt wirklich, wie gehe ich an den Business Value ran, oder an den Customer Value, und wie kriege ich den durch den Einsatz von KI verbessert. Ja. Für uns ist es halt grundsätzlich so, nochmal auch mit Blick auf die finanzielle Transparenz. Datentransparenz ist die Grundlage für Wertsteigerung. Und so denken wir auch die KI. Du musst erst einmal saubere Daten haben, bevor du überhaupt über den Einsatz von der KI nachdenken kannst. Weil sonst ist dieser klassische Shit-in-Shit-out-Effekt gegeben, wo wir sagen, auf was soll denn eine KI irgendeine Aussage treffen können oder vielleicht auch sogar mal eine Empfehlung geben können. Und darauf wollen wir hinaus, dass wir mit der KI irgendwo koexistieren im Unternehmen und sie uns auch Empfehlungen vielleicht mal gibt, anstatt dass wir wie bisher immer sehr reaktiv reporten, ein aktives Reporting bekommen, vielleicht sogar schon mit ein, zwei Handlungsempfehlungen. Die KI hat nämlich erkannt, in Asien bricht der Umsatz weg. Ja. Und das ist eben das Wichtige, es ist ein Enabler für finanzielle Transparenz. Das schafft sie jetzt nicht direkt, das schaffen die Daten.
Okay, aber dann lass uns das, also da klang jetzt schon ganz vieles an, ich würde es gerne detaillierter noch mal ein bisschen abarbeiten. Lass uns als erstes mal auf den Status quo schauen. Was sagst du, warum ist KI heute in gerade bei Private Equity Backed Unternehmen so wichtig, auch wenn man jetzt schon den großen Blick spannt bis auf den Exit?
Ja, auch da habe ich eine relativ harte Aussage oder eine klare Sicht drauf, oder wie auch in der Firma in Summe, die Sunshine-Zeiten sind vorbei. Ja, der PE-Boom der letzten Jahre. Das merken alle durch die Krisen, die wir jetzt durchschritten haben und immer neue Krisen, die on top kommen. Es wird jetzt einfach das Wasser abgelassen. Man muss jetzt gucken, wo man bleibt mit den Portfolios und auch mit den Investments, die man vielleicht auch in Zeiten, wo das Geld noch günstiger war und die Firmen vielleicht auch relativ teuer eingekauft wurden, wo man da heute mit bleibt. Exits funktionieren auch nur noch, wenn man eine saubere Datenbasis hat und auch KI mittlerweile einsetzt. Andernfalls kriegt man in meinen Augen heute einen Outlayer, ja, nicht mehr richtig verkauft. Wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich mal einen super großen Multiple haben. Ein gutes Business kriegt man immer verkauft, sicherlich. Aber ich glaube, ein durchschnittliches Business kann sehr davon profitieren, wenn man mittlerweile KI und vor allem eben datenbasierte KI in der Finanz einsetzt, weil das auch ein Zusammenspiel aus Datentransparenz und Equity Story ein Stück weit befähigt. Und das wird in meinen Augen auch signifikant unterschätzt. Ja. Thema Current Trading, Businessplan, Kredibilität. Ja, auch da, das sind entscheidende Faktoren, die mit der Datentransparenz zusammenhängen. Und am Ende vom Tag muss alles miteinander sprechen. Auch da kann, glaube ich, eine KI extrem helfen. Ne? Wie oft kommt in der DD irgendwas hoch, dass man merkt, okay, die Zahlen passen auf einmal alle nicht mehr zusammen und man weiß die Ursache nicht wirklich. Das sind für mich auch Punkte, die in diesem gesamten Kontext mit zu betrachten sind. Ne? Und genau da setzen wir ein Stück weit auch unseren Beratungsschwerpunkt, dass wir halt sagen, wir denken, ne, ab der Haltephase das Thema Datentransparenz und Exit-Strategie mit vor. Wie können wir sinnvoll die KI dafür auch implementieren? Und das wird auch extrem stark nachgefragt gerade.
Das würde auch schon eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage bilden, denn du sagst jetzt, es wird sehr stark nachgefragt. Denn, das ist so ein bisschen eure Erfahrung, so richtig rund läuft es jetzt noch nicht mit der Implementierung und Nutzung von KI. Da würde mich zum einen interessieren, gut, ihr seht es natürlich in eurer Beratungspraxis, aber wie kommt ihr zu diesem Gesamteindruck? Und dann natürlich, was wird denn falsch gemacht?
Ja, also wie kommen wir zu dem Gesamteindruck? Wir haben gemeinsam mit Keyplayer, führen wir gerade eine Studie durch, Winning the Value Creation Game. Die wird ja auch im Zuge von der D-Sourcing nochmal so ein bisschen beleuchtet werden von meinen Kollegen. Und da sprechen wir mit über 100 Wissensträgern, Verantwortlichen im PE-Sektor in Deutschland. Und das gibt uns schon massive Einblicke eigentlich, wo der Markt gerade so ein bisschen steht oder die Branche. Und daraus haben wir schon mal so auch die grobe Richtung erkannt, dass die PEs eigentlich in einer Art Orientierungsphase sich noch befinden, mehrheitlich. Ja. Viele theoretische Pläne, viele auch Ad-Hoc-Initiativen sind mal angestoßen worden. Das ist ja schon mal das Gute, weil ja, man beschäftigt sich schon mal damit, was ich vorhin meinte, lieber was ausprobieren im Sandkasten und eben damit auf die Schnauze fallen, ist besser als gar nichts zu versuchen. Aber es ist eben auch noch nicht richtig gedacht. Das heißt eben, ja, wir machen jetzt KI. Nee, wir machen jetzt erstmal Datentransparenz. Und das wird, glaube ich, noch signifikant unterschätzt. Hoch bewertet wird es teilweise auch in der Finanz, ja, im Vertrieb, HR und Operations, was wir interessant finden. Wenn wir dann den Lackmustest machen und fragen, ja, was implementiert ihr denn gerade? Dann kommt in der Regel viel zurück, ja. Und da wollen wir halt so ein bisschen mit der Fingerspitze mal drauf zeigen. Man muss jetzt da aktiv was machen. Das ist auch teilweise dirty work. Ja, das ist halt leider nicht, man macht mal schnell einen Chatbot oder man macht mal schnell eine Workflow Automatization. Nee, das ist schon harte Datenarbeit, bevor es losgehen kann. Ne? Und was wir auch sehen, ist, dass halt, wie du vorhin auch schon einmal einleitend erwähnt hattest, oft jetzt die gleichen Fehler wieder gemacht werden. Das Problem oder die Herausforderung wird nicht ganzheitlich gedacht, sondern es wird wieder punktuell hier eine Lösung implementiert. Vielleicht sogar wird innerhalb von einem Fonds in 10 verschiedenen Portfolio-Companies werden 10 verschiedene Sprachmodelle eingeführt. Ne, der eine nutzt, was ich, ChatGPT, der andere nutzt Claude, der nächste nutzt Langdoc. Es findet auch keine wirkliche Standardisierung oder auch mal so ein Cross-Exchange statt. Und da müssen wir halt extrem gucken, dass da stringent vorgegangen wird, auch das Thema Datenschutz zum Beispiel nicht unterschätzt wird. Das sehen wir auch sehr, sehr oft. Wir gucken, dass wir immer DSGVO-konform sind bei den Themen, die wir andocken, gerade im deutschen, europäischen Raum sehr, sehr wichtig. Und letzten Endes, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, der größte Fehler ist, das Ganze nicht aus dem Business-Nutzen oder dem Kunden-Nutzen zu denken. Das ist kein Selbstzweck. Das muss ja am Ende irgendwo den Wert steigern. Und das geht nur durch diese beiden Hebel in meinen Augen. Also ganz klassisch, sich hinzusetzen mit der Mannschaft, was sind die Use Cases, wo verbrennen wir intern Ressourcen, Zeit. Und das meine ich gar nicht, dass man damit die Leute ersetzt. Das ist nämlich auch nochmal ein Fehler. Oft denken die Leute, wir führen KI ein, um die Firmen zu verschlanken. Ich sage immer, nee, man sollte KI jetzt erstmal nutzen, um die Leute freizuspielen. Ja, dass jemand im Sales oder im Projektmanagement vielleicht sogar noch besser sich jetzt mehr um seine Projekte kümmert und nicht noch irgendwelche Ausschreibungen die ganze Zeit lesen muss. Ja.
Okay, also das eine ist, du findest es schon mal positiv, dass sie was machen. Wie sie es machen, läuft jetzt noch nicht so ganz optimal. Da kommen wir doch dann direkt zum nächsten Punkt. Wie geht's denn besser? Das heißt, was braucht ein Unternehmen wirklich, damit es KI sinnvoll nutzen kann? Jenseits von diesen typischen Buzzwords, von denen jetzt ja auch schon einige gefallen sind. Also ich spreche da wirklich von oder denke ein echtes AI-Enablement und eben nicht dieses, was du gerade skizziert hast, isolierte Tool-Ex rumexperimentieren, was halt viel gemacht wird.
Ja. Also ich kann es in einem Wort sagen, Datentransparenz. Ja. Und wie kommt man dahin? Dieses Argument, die Daten sind zu schlecht, wir können das noch nicht, wir wollen das noch nicht, man muss einfach anfangen. Man muss erkennen, man braucht ein Data Warehouse, in das muss alles reinfließen und zwar standardisiert. Das ist das Nächste, nicht nur alle Daten an einem Ort, sondern auch alle Daten entsprechen sich, dass die KPIs gleich definiert sind. Der eine berechnet so, der andere berechnet so. Egal, ob man das im Operativen irgendwo ist, in den Industrials oder in der Software. Wir haben schon viele Firmen gesehen innerhalb von einer Gruppe, die dieselbe KPI in 3 verschiedenen Arten berechnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann eben alle Vorsysteme auch anzuflanschen, nicht nur punktuell, ne, dass man wirklich sagt, man hat auch die holistische Datenbasis und dann eben über pragmatische Zwischenstufen reinzugehen, bis man eben den KI-Chatbot zum Implementieren kann in das Data Warehouse, um ihn dann chattable zum Beispiel zu machen. Dass man sagt, hey, wie gesagt, warum ist jetzt Firma 1 so viel schlechter als Firma 2? Ja. Und last but not least ist halt eben zu gucken, dass man das mit einem KI-Modul macht, das eben halt auch eben DSGVO-konform ist. Das ist eben halt auch ganz wichtig, weil gerade das Thema Datenschutz in Deutschland auch für den Exit wahnsinnig wichtig ist, wenn man auf die Compliance-Themen guckt. Ne?
Das klingt jetzt, wenn du das so runterskizzierst, eigentlich recht, also erstens eingängig, zweitens gar nicht so kompliziert. Wir kommen später nochmal drauf, wen es braucht, damit es auch wirklich funktioniert. Ich würde aber davor gerne nochmal von dir hören, was bringt mir das Ganze denn damit? Also sowohl dem Unternehmen selbst als auch eben dem Private Equity, der dahinter steht. Welche Vorteile habe ich durch ein gutes System? Und dann natürlich auch wieder gedacht bis zum Exit.
Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal so von reaktivem Reporting gesprochen. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was in der Halteperiode somit das Wichtigste ist. Wir sehen es ja grundsätzlich schon mal, sind die Anforderungen von PEs an ihre Portcos ganz andere. Ja, wenn wir von einem Primary Investment sprechen, sind wir froh, wenn schon mal die drei Statements da sind. Ja, wenn es vielleicht schon mal einen Head of Controlling gibt, der das vernünftig macht, ist nicht mal unbedingt ein CFO. Und dann kommt der PE um die Ecke und hat eine Riesenanforderung an die Finanzkennzahlen, an das Reporting und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so ein bisschen der erste große Nutzen, dass wir diese Opportunitätskosten ein Stück weit loswerden. Das heißt, ein CFO muss sich eben nicht mehr darum kümmern, dass die Zahlen zusammenstimmen, dass das Reporting erstellt wird, das Reporting abgleichen, warum es wieder irgendwelche Differenzen gibt. Sondern der kann sich darum kümmern und sagen, oh, ich sehe, mein Cash geht in die falsche Richtung oder ich habe einen signifikanten Unterschied zwischen meinen einzelnen Business Units, wie auch immer. Er kann sich dann um das Strategische kümmern. Und das ist für mich einer der allergrößten Benefits schon mal in der Haltephase. Nach hinten hin, Richtung Exit gedacht, haben wir dieses Thema Stringenz wieder. Das heißt, die Daten passen alle zusammen. Es gibt keine Schiefstände. Wir sind sehr, sehr schnell dedeable. Das heißt, wir können zum Beispiel auch an verschiedenste Bieter immer die gleichen Up-to-Date-Datensets rausschicken. Wir haben das gesehen bei einem Exit, den wir relativ wirksam mit begleitet haben. Die Idee war innerhalb von einer Woche durch die Financial Due Diligence. Mhm. Das geht nur noch, wenn man das frühzeitig anfängt. Und das geht auch nicht in den letzten 3 bis 6 Monaten vor Exit. Das muss man deutlich früher anfangen, weil auch dahinter steckt natürlich eine Menge an Change. Die Leute müssen mit abgeholt werden. Wie ich auch schon gesagt habe, das klingt jetzt erstmal so runtergerattert. Alles sehr einfach. Mhm. Dieser Weg hin zu Datentransparenz, zu konsolidierten Daten im Data Warehouse, der ist schmerzhaft, der ist auch immer sehr lange. Aber er lohnt sich in meinen Augen immer extrem. Ja.
Wenn ich es umsetzen möchte, wir haben jetzt gerade gehört, welche Vorteile damit einhergehen, eigentlich logischer Schluss, wäre schon gut, wenn man es machen wird. Wen brauche ich denn dann alles? Weil das Worst-Case-Szenario nach, ich mache gar nichts, ist jetzt so, wie ich es bei dir raushöre, so dieses alle rennen kopflos los und machen irgendwie parallel irgendwas. Das heißt, wer soll das Heft in der Hand haben? Welche Rolle muss das Management spielen? Wer nimmt die Mitarbeiter mit und wie weit muss ich die mitnehmen? Und dann natürlich auch, was macht eigentlich der Investor? Kann der unterstützen, kann der helfen?
Ja, also ich glaube, wie bei jedem guten Invest, ne, das Wichtige sind am Ende immer die Menschen, die das Ganze machen. Ja, das ist ja auch ein Teil unserer PE-Studie, es kommt raus, worauf kommt es am Ende an? Datentransparenz, ja, ist wichtig, am Ende sind es die Menschen, die den Unterschied machen. Und von der Perspektive aus muss man das Ganze auch denken. Der Schritt davor, der Investor ist für mich immer der Enabler, der muss das Ganze auch irgendwo anschieben, der muss sagen, wir sind davon überzeugt, wir sehen davon einen Mehrwert. Der muss das ja am Ende auch irgendwo verkaufen. Der muss ja sagen, das passt irgendwo auch in meine Equity-Story mit rein. Ja. Aber grundsätzlich müssen natürlich dafür auch Ressourcen freigestellt werden. Es muss ein Budget dafür geben. Und das kann in meinen Augen, je nachdem, was er natürlich zu sagen hat, eigentlich nur der Investor zumindest mitbestimmen und anstoßen. Ganz, ganz wichtig, deswegen sind die People an sich so wichtig, ist der Management-Buy-in. Das heißt, die erste, zweite Riege vom Unternehmen mindestens, eigentlich das Gesamtunternehmen, müssen das ganze Ding tragen und antreiben. Der Fonds kann die Richtung vorgeben, wir machen das jetzt, aber inhaltlich die Umsetzung, die liegt natürlich dann im Auftrag des Managements. Eben auch, weil es so sehr change-getrieben ist, weil auch viele Ängste umgehen. Oh Gott, wir führen jetzt KI ein, heißt es, wir entlassen morgen die halbe Belegschaft. Das ist ja das, was die Leute umtreibt. Das müssen die in die Firma implementieren. Nein, wir machen das Leben für uns alle einfacher. Ihr könnt euch auf einen Inhalt konzentrieren. Das Reporting fällt in Zukunft auf Knopfdruck aus der Data Cloud raus. Ja. Und was wir so sehen, an was es natürlich oft scheitert, ist dann entsprechend das Ownership. Vor allem, weil die Themen natürlich immer zwischen der Finanz und auch irgendwo der IT gelagert sind. Das heißt, dieses Thema Verantwortlichkeiten zu managen ist ganz wichtig. Wir brauchen das inhaltliche Wissen von den Finanzlern. Es sind aber genauso die Leute aus dem Sales gefragt, aus den Operations, aus dem Einkauf. Das ist eigentlich immer eine Querschnittsaufgabe. Gerade wenn wir auch mal in ein Thema Working Capital reinschauen, ja, DSO und Co., ist immer ganz wichtig, dass wir ganzheitlich die Firma betrachten. Und da ist eigentlich auch wieder unser Punkt drin. Zum einen können wir Finance und Data, aber das ist ja auch so ein bisschen meine Rolle, diese Projekte durchzusteuern. Wenn es eine große Firma ist, dafür ein PMO mit aufzusetzen, das vernünftig runterzubrechen auf eine Timeline, die für alle auch irgendwo machbar ist, aber auch den Buy-in ein Stück weit einzufordern. Das ist dann so ein bisschen die Härte, die ich dann auch mal mitbringe, dass man natürlich dann sagt, ja, es gibt den Drumbeat, das ist ja auch so ein Buzzword, dass man wirklich sagt, man guckt, dass das Projekt jetzt im Qualität und im Zeitrahmen, den man sich gesteckt hat, auch durchgeführt wird.
Aber was mache ich denn oder was machst du denn, wenn ich ein Unternehmen vorgesetzt bekomme, wo einfach die Akzeptanz für KI super gering ist und genau diese Vorurteile vorherrschen, die du gerade ja auch angerissen hast? Vielleicht wurde auch einfach wenig datengetrieben gearbeitet bis dahin.
Ja, also ich hatte jetzt das Thema Change Management schon mit angesprochen. Ich bin immer ein Riesenfan davon, über den Use Case zu kommen, über den Mehrwert fürs Business, über den Mehrwert für den Kunden. Und was es für eine Erleichterung für die Mannschaft bedeutet. Und auch eben, womit man anfängt. Praktisches Beispiel, ich habe einen großen Bereich, der macht mir Customer Services, After Sales, wie auch immer. Und wir haben dort 50 Leute in einem Callcenter sitzen. Jetzt könnte ich als allererstes in dieser Firma sagen, ich baue jetzt einen Chatbot ein, der mir 50 Leute aus diesem Callcenter quasi obsolet macht. Bei einer Firma von 1000 Leuten. Ist das jetzt das richtige Signal? Das erste KI-Projekt, was ich mache, schmeiße ich direkt 50 Leute raus? Ich glaube, nein. Das heißt, man sollte erst mal gucken, man macht ein Leuchtturmprojekt, was einen sehr, sehr großen Buy-in schafft. Und danach erkennen die Leute mehr und mehr, hey, vielleicht mache ich einfach eine Stunde früher Feierabend durch die KI. Dann mache ich das nächste Projekt doch super, super gerne. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich eigentlich vertrete. Ja. Und so kriegt man auch die Akzeptanz. Aber
nur wenn ich nicht im zweiten Projekt dann 50 Leute rausschmeiße, oder?
Gut, irgendwann kommt der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, glaube ich. Irgendwann ist man sicherlich auch an dem Punkt, dass man schaut, dass man auch mal schneidet. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach ein Stück weit die Realität. Das lässt sich nicht umgehen. Aber ich glaube, wie kriegt man den Prozess hin, dass es eine Mannschaft von Tag 1 an mitträgt? Dann eher so.
Ja, gut, das ist klar. Es ist manchmal auch einfach mal Hard Work, so ist es. Aber dann lass es uns nochmal zusammenfassen. Wen brauche ich für den Prozess? Wen brauche ich nicht oder nicht mehr?
Du meinst jetzt den Prozess der Implementierung oder den Prozess im
ist
Unternehmen
dann auch
selber?
Durchzudrücken.
Gut, also grundsätzlich das durchzudrücken ist eine gemeinsame Aufgabe vom Management der Firma im Lead, gebackt von im Endeffekt auch mal dem bösen Dritten aus der Beratung. Das können dann auch mal wir sein, wenn es denn der Böse sein muss. Ansonsten sind wir lieber eher der liebe Supporter.
Ja.
Und am Ende, der die Entscheidung darüber hinaus treffen muss, ist der Investor. Ne? Weil er hat am Ende vom Tag die Entscheidungsgewalt. Er möchte die Firma ja auch strategisch weiterentwickeln. Das ist ja in der Regel der Investitionsansatz. Und aus diesem Konglomerat besteht es.
Lass uns mal, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, auch nochmal auf die Relevanz dieser data-driven und gut strukturierten Daten für den Exit schauen. Kannst du das nochmal zusammenfassend erklären? Wie hilft mir die KI wirklich ganz konkret im Exit-Prozess?
Also grundsätzlich sagen wir ja Businessplan-Kredibilität, ne, dass wir keine großen Swings haben im Current Trading. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und dass meine Equity-Story, die ich mir eigentlich ab dem Tag, wo ich das Closing-Signing mache, aufbaue, dass die bis zum Ende hin schlüssig ist. Und das ist in meinen Augen das, womit jetzt mittlerweile eine KI-enabled Data Transparency unabdenkbar ist. Ja, es geht nicht mehr anders. Gerade eben, weil wir von dieser Reaktivität in der Aktivität switchen. Ja, es ist alles nachvollziehbar. Wir verstehen, woher die Effekte kommen. Und egal nach was in der Regel dann ein zukünftiger Käufer fragt, wir können so tief es geht, so tief es die Daten zulassen, auch Drilldowns zur Verfügung stellen. Und das ist ja auch was in der Regel immer wieder zu Problemen führt, weil man eben dann doch wieder die 10. und 12. Excel-Tabelle sich irgendwo zusammenschustert mit einer statischen Pivot in der Praxis und dann merkt, wenn ich jetzt wieder doch 5 Summen bilde, komme ich nicht auf die gleiche Zahl wie davor. Und das ist im Endeffekt das in ganz kurzem Kreis erklärt, womit sich das eigentlich beschreiben lässt.
Kannst du das für einen Laien mal kurz darstellen, wie man das zum Beispiel macht, dass ich meine KPIs täglich aktualisieren kann, ohne dass ich da jetzt eben 20 verschiedene Excel schichten muss?
Also grundsätzlich ist es so, es ist relativ egal, welche Vorsysteme wir haben, solange wir gewisse Konnektoren aufbauen können. Das heißt, wir nehmen uns ein Data Warehouse, ist meistens eine Cloud-Lösung, ist auch mal so die Frage, wir können es auch on-premise machen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, was die Firmen eben auch mögen, was ihr Security-Konzept ist. Und wir bauen uns über Schnittstellen Abfragen auf zu den entsprechenden Vorsystemen. Wir nehmen jetzt CRM zum Beispiel oder ein ERP-System, vollkommen egal. Wir können uns auch komplett an die FIBU anflanschen. Wir können auch entsprechend an die Steuerberater rangehen. Die Schnittstellen sind alle möglich. Teilweise haben wir auch noch externe Berater dafür, die uns dann eben als gemeinschaftliches Projektteam unterstützen. Und dann ziehen wir eben, und das ist das Wichtige, standardisiert alles in dieses Data Warehouse zusammen. Teilweise müssen wir dafür noch Mapping-Tabellen dazwischen schalten. Klassisch ist nämlich, was ich vorhin meinte, die Daten kommen aus den verschiedenen Systemen unstandardisiert. Das heißt, Datenpunkt 1 ist beim Unternehmen nicht an der gleichen Stelle wie bei Unternehmen. Ne? Das ist 2. Und am Ende vom Tag habe ich dadurch einen riesigen Datenwürfel mit ganz vielen Zeilen, ganz vielen Spalten, plus eine Historisierung. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und daraus können wir uns alles bauen, was der Kunde eigentlich haben möchte. Das heißt, er möchte Tabellenauswertung haben, er möchte sehen, aus welcher Region kommt sein Umsatz, von welchen Kunden kommt der Umsatz, wenn wir jetzt mal an Umsatzthemen denken. Er kann aber natürlich auch entsprechend seine ganzen Zahlungsziele sehen, was auch immer er eigentlich haben möchte. Es ist kunterbunt.
Jetzt habe ich natürlich rausgehört, wie gut und einfach das ist, wenn ich euch mit an Bord hole, da eine strukturierte Datenbasis zu erstellen. Das klingt jetzt so, als bräuchte es euch unbedingt. Das seid ihr auch gegönnt, dass das bei dir so klingen darf. Mach es mal so objektiv, wie es dir möglich ist. Wann muss ich jemanden an Bord holen, der mich unterstützt? Wie arbeitet ihr dann mit dem Unternehmen zusammen? Und gibt es auch Cases, von denen du sagst, da kann das Unternehmen das auch mal selbst probieren? Da braucht es uns vielleicht nicht.
Ja, ich glaube, was uns in so einem Projektkontext ein Stück weit ausmacht oder was man grundsätzlich immer betrachten sollte, wenn man so etwas durchführen möchte, mal losgelöst von uns auch als Firma. Du brauchst Techies im Team, die die ganze Datensicht verstehen. Du brauchst natürlich auch KI-Experten, die ich jetzt mal so ein bisschen dieses Thema Techies mit reinziehe. Und du brauchst aber eben auch diese Finance-Experten. Das ist eben kein isoliertes IT-Projekt. Das ist der größte Stockfehler. Und aus der Warte heraus würde ich das Ganze halt eigentlich im Endeffekt auch immer angehen. Grundsätzlich einfach anzufangen mit der Datengrundlage, danach nochmal zu gucken, muss man einen Wirtschaftsprüfer vielleicht nochmal mit dazu ziehen, ja, einen Steuerberater mit dazu ziehen und danach einfach nochmal intern auch gucken, hat man die richtigen Ressourcen, ja, die eben diese Techie und diese Finance-Sicht mitbringen. Wenn man das hat, dann sind wir auch eher unterstützend da. Oft sind die Ressourcen da, aber sie haben keine Kapazität. Das finden wir wahnsinnig oft vor, weil die eben, das Tech-Team, das IT-Team ist einfach damit beschäftigt, gerade andere Systeme umzustellen. Gefühlt ist jede Firma eine ERP-Transformation aktuell. Das Finance-Team ist wieder im Jahresabschluss oder im Quartalsabschluss damit irgendwo beschäftigt. Das heißt, in der Regel muss man einfach gucken, kriegt man das intellektuell in Anführungsstrichen hin? Hat man auch die Erfahrung? Wir haben jetzt über 100 Projekte gemacht in dem Bereich oder in Summe. Ja, im Datenbereich sind weit über 50, 60 Projekte. Da hat man irgendwann auch so eine Wiederholgenauigkeit in den Themen. Ja. Aber ich würde immer gucken, dass man das Team cross-funktional stufft. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, natürlich, es muss danach weitergelebt werden. Das heißt, wenn wir vom Board gehen oder wer auch immer als Berater vom Board geht, muss man natürlich frühzeitig gucken, wer in der Firma übernimmt das danach? Wer kann das Thema weiterleben? Wer kann es auch weiter treiben, weiterdenken?
Ja. Wenn ich euch an Bord hole, wie funktioniert ihr denn mit anderen Beratern, die da ja auch mitmischen?
Also ich hasse Silo-Denken grundsätzlich. Das heißt, egal mit wem wir zusammenarbeiten dürfen, müssen, wie auch immer, für mich steht der Kundennutzen an erster Stelle, für uns als Firma sowieso auch. Und danach richten wir uns. Ja, das ist für mich, ich mache da keinen Unterschied, ob jetzt da noch ein McKinsey mit an Bord ist oder auch eine andere IT-Beratung. Wir gucken, dass wir die Themen, die wir brauchen, einfordern. Ja, das heißt, klar, wenn wir von beispielsweise anderen Beratern abhängig wären, dann wird das ganz transparent gemacht. Das ist in der Regel aber gar nicht unbedingt der Fall. Und ich habe bisher auch tatsächlich wenig kritische Themen gehabt, weil wir auch so breit aufgestellt sind. Das heißt, gerade unsere CPAs, unsere Wirtschaftsprüfer können gut mit anderen Finanzlern, sollte eine andere, was ich auch mal, Finanzberatung mit an Bord sein. Unsere Techies können gut mit anderen IT-Beratungen, auch einfach, weil die Kommunikation auf derselben Höhe ist. Unser Tech-Team spricht ja in Hieroglyphen, mit denen kann ich bis heute nichts anfangen. Ja. Und andersrum baue ich vielleicht eine Management-Slide. Auf dieses Abstraktionslevel würden die auch niemals kommen. Aber das ist ja genau unser Mehrwert, dass wir diese ganzen Layer bespielen können. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich immer nochmal zu sagen, wie macht man das Ganze im Dreieck mit dem Investor? Man muss natürlich auch ganz klar verstehen, was möchte der Investor eigentlich? Was ist da der große Sinn dahinter? Möchte der vielleicht nochmal 3-4 Firmen anflanschen? Hat das gerade eilig und möchte in den Exit gehen? Also auch da so ein bisschen dieses Reading the Room zu machen und auch den Sprech des PEs ein Stück weit mitgehen zu können. Das ist extrem wichtig, weil den interessiert natürlich gerade nicht, welche Schnittstelle wir gerade angebunden haben. Den interessiert, wann sehe ich jetzt mein Monatsreporting? Ja, und stimmen die Zahlen? Und geht es in die Richtung, dass ich es in einem Jahr verkaufen kann?
Lass uns mal zum Schluss noch einmal in Kürze und schön knackig formuliert bitte zusammenfassen. Warum verkauft wer saubere Daten hat am Ende besser?
Die Datentransparenz als Basis für die Equity Story wird in meinen Augen systematisch unterschätzt. Das wäre so meine Bottomline. Und wer die Datentransparenz hat, die mit der Equity Story übereinstimmt, hat in meinen Augen den ganz, ganz klaren Vorteil. Einfach, weil ich diese Businessplan-Kredibilität habe und das Current Trading auch irgendwo ein Stück weit stimmt. Und das sind für mich eigentlich, diese drei Themen sind für mich ja die entscheidenden Exit-Faktoren. Ja. Und wie ich eben schon sagte, es geht auch alles deutlich schneller. Das heißt, mit einem Data Cube, den ich bereitstellen kann, ich brauche gar keinen riesigen Datenraum mehr. Ich schicke an 50 Bieter dasselbe Datenset raus. Die kriegen Zugriffsrechte, die sind voneinander an, sind die ein Stück weit isoliert. Ich kann das Ganze wahnsinnig beschleunigen und kann mich auf die wichtigen Themen im Exit fokussieren. Das heißt, ja, wie verhandle ich jetzt eigentlich, anstatt dass ich ständig noch hinterher renne und sage, ich versuche nochmal Daten zu erklären. Weil das ist ja die Realität. Die Realität ist, man kümmert sich 50% um irgendwelche Fuck-ups, weil Zahlen nicht passen. Und 50% kümmert man sich um Vertragsgestaltung, um das Aussteuern von den M&A-Beratern, von den Anwälten. Ja. Und das ist ja der eigentliche Mehrwert des Fonds am Ende im Exit, dass er guckt, wie kriegt er eigentlich den Rahmen für den Exit hin. Und nicht der Mittelpunkt sollten die Zahlen sein. Die Zahlen sind natürlich die Bestätigung des Ganzen. Die könnten aber auch viel einfacher rausfallen. Ja, und das ist für mich eigentlich pragmatisch zusammengefasst der Mehrwert, den man am Ende hat.
Ja, das ist auch absolut eingängig und richtig formuliert. Jan, ich sag erstmal vielen Dank. Ich habe vieles schon besser verstanden, auch wenn ich weiterhin sage, wenn ich Experten brauche, dann wende ich mich an euch. Für den Moment sage ich vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns da geben konntest.
Ich auch. Vielen, vielen Dank für die Zeit und ich freue mich auf die Deal Sourcing. Da werde ich unter anderem auch mit meinem Team vor Ort sein und jederzeit für Diskussionen offen. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich auch sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com